Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Bei Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würdegerechtigkeit und Demokratie, geht es heute um zwei unterschiedliche afrikanische Frauen. Bei John Doe's Enthüllungen rollen wir im Black History Month den Whistleblower-Fall der Luanda Leaks auf, in dessen Zentrum die älteste Tochter des ehemaligen Präsidenten von Angola, Isabel dos Santos, steht. Cirilo Sekwe hat seine Gedanken zur neuen Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, zusammengefasst, die als erste Frau und erste afrikanische Persönlichkeit diesen Posten besetzt. In African Perspective haben wir die junge Studienabsolventin für International Management, Marise, gefragt, was sie von einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum hält. Es folgen Global Player News. Mein Name ist Machechi Bukasa. Pour que le monde avance.
In diesem Black History Month, dem Februar 2021, gehen wir bei John Doe's Enthüllungen den Wirtschaftsverbrechen der afrikanischen Milliardärin Isabel dos Santos nach. Die sinnbildlich für Jahrzehnte der Kleptokratie auf dem Kontinent steht, in denen Bürgerkriege, Ressourcenraub und aufstrebende Eliten Wohlstand und Entwicklungen für die breiten Massen verhinderten. Die 2013 von Forbes zur reichsten Frau Afrikas erklärte Dos Santos, deren Vermögen in Angola und Portugal 2020 eingefroren wurde, ist in der Ausgabe 2021 des US-Magazins nichts mehr aufgeführt. Ihr werden Misswirtschaft, illegale Bereicherung und Geldwäsche in Milliardenhöhe vorgeworfen. Alles begann im Dezember 2019. Als Reporter des internationalen Konsortiums investigativer Journalisten ICIJ nach einer 8 Monate dauernden Recherche die Ergebnisse eines 715.000 Dokumente großen Leaks, den sie Luanda Leaks nannten, präsentierten. Die Luanda Leaks Akten waren dem internationalen Recherchenetzwerk vom PPLAAF, der Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika, zugespielt worden. Um die Auswertung der Daten aus über 20 Jahren weltweiter Geschäftskommunikation des Dos Santos Firmennetzwerks zu bewältigen, setzte das Journalistenkollektiv aus 20 Ländern neueste Open-Source-Technologien ein. Als zentrale Verteilerstelle spielte Datashare, die Dokumentenrechercheplattform des ICIJ zum Suchen und Filtern, eine zentrale Rolle. Für die Übersetzung der vorwiegenden portugiesischen Dokumente konnten die 120 Journalistinnen, die am Luanda Leaks mitarbeiteten, nicht auf gängige Tools zur maschinellen Übersetzung wie Google Translate oder DeepL zurückgreifen. Man entschied sich daher für eine Open-Source-Software namens Apertium. Zur Visualisierung der Daten wurde Lucurious eingesetzt und es kam die künstliche Intelligenz von Quartz AI Studio zum Einsatz, die eingegebene Fragen von Reportern beantworten kann. Das ICIJ schätzt alleine die Netzwerkkosten für die Luanda Leaks auf 13.300 US-Dollar. Hinzu kam der immense menschliche Einsatz für eine internationale Recherche diesen Ausmaßes. 120 Journalistinnen des ICIJ und 36 Medienorganisationen, darunter die New York Times, The Guardian und BBC, die Süddeutsche Zeitung, der Norddeutsche Rundfunk, auch als NDR bekannt, und der Westdeutsche Rundfunk, als WDR bekannt, gingen in den 20 Ländern den Hinweisen in den geleakten Dokumenten nach und führten Dutzende Interviews. Kurz nach der Bekanntmachung der Luanda Leaks enthüllte der Anwalt und Chef der Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika, William Bourdon, dass Rui Pinto der Whistleblower war, der seiner Organisation PPLAAF die Luanda Leaks Dokumente zur Verfügung gestellt hatte. Rui Pinto ist jener Hacker hinter den 2016 veröffentlichten Football Leaks. Der Geschichtsstudent und IT-Autodidakt Pinto muss sich in Portugal wegen Cyberkriminalität gerichtlich verantworten. Der altgediente französische Menschenrechtsanwalt Bourdon, der bereits Edward Snowden, Julian Assange, Hervé Falciani aus den Swiss Leagues bekannt und Antoine Deltour aus den Lux Leagues bekannt, vertreten hat. Hat auch die Verteidigung für Pinto gegenüber der portugiesischen Staatsanwaltschaft wegen den Luanda Leagues übernommen. Die hunderttausende E-Mails, Verträge und Memos umfassend Luanda Leagues zeigen, wie Isabel dos Santos über sogenannte Insidergeschäfte ein Netzwerk von mehr als 400 Unternehmen und Subunternehmen in 41 Ländern errichtete, während Angola auf Entwicklungshilfe angewiesen war. In über zwei Jahrzehnten während der 38-jährigen Präsidentschaft ihres Vaters erhielten ihre Firmen mittels staatlicher Begünstigungen, Beratungsaufträge, Kredite, öffentliche Bauaufträge und Lizenzen im Wert von Milliarden US-Dollar. Es ging um Banken, Telekommunikation, Diamanten, Medien, Einzelhandel, Zement und Bier. Dies gelang dos Santos durch die Mitwirkung eines Stabs westlicher Berater, darunter namenhafte Wirtschaftsprüfungsfirmen, Geschäftsleute und Anwälte, die für sie Geld verschoben, Firmen gründeten, Konten prüften, Wege zur Steuervermeidung vorschlugen und bei zweifelhafter Herkunft von Geldern keine Fragen stellten. Über eine undurchsichtige Firma in Dubai namens Matters Business Solutions transferierte dos Santos 31,2 Millionen Dollar an die Boston Consulting Group, 21,4 Millionen Dollar an PricewaterCoopers und 15,4 Millionen Dollar an McKinsey für Beratungsdienste im Jahr 2017 als Teil eines Modernisierungsprojekts von Sangol, Angolas staatlicher Ölgesellschaft. ICIJ-Berichte und unabhängige Recherchen geben an, dass Dubai neben Malta, Mauritius und Hongkong zunehmend ein Ziel für Reiche und Mächtige geworden ist, die illegalen Besitz verstecken wollen, weil das Emirat Firmen und ihre Eigentümerinnen fast vollständige Geheimhaltung bietet. José Eduardo, Präsident von Angola von 1979 bis 2017, verbringt in Dubai und London seinen Lebensabend. Die Geschichte des südwestafrikanischen Landes ist eng mit der Familie dos Santos verbunden. Wegen der günstigen Hafenlage des Landes war es über 300 Jahre eine wichtige Drehscheibe des Sklavenhandels. Nach dem Sturz des portugiesischen Kolonialregimes erlangt Angola im Jahr 1975 die Unabhängigkeit. Der erste Präsident Antonio Agostinho Neto übernimmt auch die Kontrolle über die Ölfelder. Kurz nach der Erlangung der Unabhängigkeit versinkt das Land jedoch in einen Bürgerkrieg, in dem sich die ehemaligen Freiheitskämpfer gegenüberstehen. Die Movimento Popular de Libertação de Angola, auch als MPLA bekannt, der Präsident vorsteht, wird darin von der Sowjetunion unterstützt und die oppositionelle UNITA, Movimento, wird militärisch von den USA unterstützt. Der Krieg dauert mit Unterbrechungen 27 Jahre lang bis 2002 und hinterlässt eine halbe Million Tote, unzählige Verletzte und geschätzte 4 Millionen Flüchtlinge. Nach dem Krebsfall von Präsident Neto gelangt der Guerillo José Eduardo dos Santos an das Präsidentenamt und beherrscht das Land zunehmend autokratisch. Erst im September 1992 erlebt Angola zum ersten Mal Wahlen. Zu einem zweifelhaften Wahlsieg der Regierungspartei MPLA kommt hinzu, dass die Einnahmen vor allem aus den angolanischen Ölrefinerien und Diamantenminen nicht in den Staatskassen landen, sondern in den Taschen einer korrupten Elite. Das Land empfängt Entwicklungsgelder, vor allem aus China, Israel und Brasilien. Angola verfügt über riesige Ölvorkommen und ist hinter Nigeria der zweitgrößte Ölexporteur Afrikas. Zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes kommt aus dem Öl, doch die Bevölkerung verharrt in bitterer Armut. 2016 überträgt José Eduardo seiner Tochter Isabel, die mit Spitzname Prinzessin genannt wird, die Kontrolle über die nationale Erdölgesellschaft Sonangol. Zwei Monate nach José Eduardos Rücktritt im Jahr 2017 entlässt jedoch der neue Präsident und ehemalige Minister der dos Santos-Regierung, João Lourenço, Isabel dos Santos als Chefin von Sonangol und entzieht ihr den öffentlichen Auftrag für ein massives Infrastrukturprojekt in Luanda, für das 3000 Familien für den Bau von Luxushotels mittels Zwangsräumungen ihren Wohnort verlassen mussten. Ihr Nachfolger bei Sonangol, Carlos Santonino, beschuldigt sie während ihrer 18 Monate als Sonangol-Chefin von Juni 2016 bis November 2017, mehr als 130 Millionen Dollar an Berater und verbündete Unternehmen abgezweigt zu haben. Obwohl es José Eduardo gelang, für sich und seine Kinder Immunität für alle Verbrechen außer Bestechung und Verrat durch eine Verfassungsreform zu erwirken, wurden Isabel dos Santos, aber auch Geschwister von ihr, in Angola angeklagt. Angolanische Staatsanwälte beschuldigen Isabel dos Santos der Geldwäsche, des schädlichen Managements und der Fälschung von Dokumenten während ihrer Anstellung bei der staatlichen Ölgesellschaft Sonangol. Im Mittelpunkt dieser Anklage stehen Zahlungen von mindestens 38 Millionen Dollar an eine Beratungsfirma in Dubai, die offiziell einer Freundin und Geschäftspartnerin gehört, die am selben Tag getätigt wurden, an dem sie von ihrem Posten als Sonangol-Chefin entlassen wurde. Auch in westlichen Ländern sieht sich Dos Santos Anklagen zum Teil durch Ansuchen der angolanischen Regierung konfrontiert, vor allem wegen Geldwäsche, weil Milliarden US-Dollar aus Insidergeschäften in wertvolle Vermögenswerte in westlichen Ländern verwandelt wurden. Dazu gehören Anteile an Banken, Kabel-TV-Anbietern, einem Luxusjuweliergeschäft und Energieunternehmen zusammen mit teuren Häusern in London, Lissabon und Dubai und einer Multimillionen-Dollar-Yacht. Dos Santos besteht darauf, dass sie nichts falsch gemacht hat und beschuldigt, Lorenzo eine politische Hexenjagd gegen sie zu führen. Sie beteuert, eine private Geschäftsfrau zu sein, die 20 Jahre damit verbracht hat, erfolgreiche Unternehmen von Grund auf aufzubauen. Dabei habe sie über 20.000 Arbeitsplätze geschaffen und enorme Steuereinnahmen für Angola generiert. Die Anschuldigungen gegen sie seien ohne Substanz und basieren auf gefälschten Beweisen und einer Reihe von gefälschten E-Mails. Isabel wurde in Aserbaidschan, damals noch Teil der Sowjetrepublik, geboren, wo ihre Eltern studierten. Sie wuchs bei ihrer Mutter Tatjana Kukanova in London auf, wo sie auch studierte. Mit 24 Jahren stieg sie ins Geschäftsleben ein. Als international geschätzte Geschäftsfrau war Isabel dos Santos Gastrednerin auf Kongressen und Elite-Universitäten, wo sie stets beteuerte, ihr Vermögen durch ihre harte Arbeit, ihren Geschäftssinn, Mut und Unternehmergeist erwirtschaftet zu haben. Isabel dos Santos war mit 40 Jahren die erste Milliardärin Afrikas. Nun ist der Stern von Isabel dos Santos gesunken. Von ihrem geschätzten Vermögen über 2 Milliarden US-Dollar verlangt die angolanische Regierung über 1 Milliarde. In 3 Ländern wird gegen sie strafrechtlich ermittelt. Der Zugang zu Vermögenswerten im Wert von 100 Millionen Dollar wird ihr verwehrt. Investitionen in Unternehmen wurden im Rahmen von Gerichtsverfahren beschlagnahmt. Ein enger Mitarbeiter und Bankier beging Selbstmord und ihr Ehemann Sidinka Dokolo, ein kongolesischer Geschäftsmann und Kunstsammler, der in die korrupten Machenschaften verwickelt war, die durch die Berichterstattung des ICIJ aufgedeckt wurden, kam bei einem Tauchunfall in Dubai im vergangenen Oktober 2020 ums Leben. Luanda Leaks wirft Licht auf ein kaputtes internationales Finanzregulierungssystem. Transparency International stuft Angola als eines der korruptesten Länder der Welt an. Auf dem Entwicklungsindex der UNO liegt das Land auf Platz 149 von 189 und ist somit eines der ärmsten der Welt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 60 Jahren. Etwa 5% der Kleinkinder sterben vor ihrem ersten Geburtstag. Alle Expertinnen beteuern, die Luanda Leaks haben Beispielcharakter, wie Reiche in Komplizenschaft mit westlichen Helfern illegalen Reichtum verschieben und verstecken. Sie erläutern, wie öffentliche Korruption Volkswirtschaften und Rechtsstaatlichkeit unterwandert und Geld umleitet, das für Krankenhäuser, Schulen und Straßen ausgegeben werden könnte. Auf der Webseite des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten www.icij.org kann man Einsicht in die Luanda Leaks Dokumente nehmen.
Welcome to the program. Time to stand up for distinguished ladies. Those who believed that the family is the microcosm of the larger society can also bear with me that distinguished women can do wonders at the global stage with few examples which I gave on my previous broadcast. This time around, the World Trade Organization, WTO. The World Trade Organization, which was founded in the year 1995, has been an exclusive men's affair since then till now. Helping in facilitating businesses for the world's richest countries who sometimes abide and sometimes are aversive to the rules of the game. The inequalities in the system affect poor and developing countries in the most negative ways, more than advanced and industrialized nations. Trade agreements are sometimes violated by partners. Unfair practices resulting from trade war, currency manipulations, copyright ownership, theft of technology, black markets, etc., etc. These are some of the problems which the World Trade Organization is going through until the COVID-19 pandemic added salt to the injury. The stage is now set to be occupied by a woman, and here she comes, Dr. Nkosi Okonjo-Iweala. This is not a new name in the international financial transaction circle. 2 times she was Nigerian finance minister, the managing director of the World Bank, and she held many more positions. Her world of knowledge in global economics and international diplomacy is a plus to earn her the job that sees her as the first woman nominated Director General of the World Trade Organization. She beat 8 best world contenders from 4 continents to clinch the position, of which ex-President Donald Trump of the United States of America favored her opponent, the South Korean Trade Minister Yoo Myung-hae, who later resigned from her candidacy. In her address, after being confirmed as the new Director General of World Trade Organization, she said that a strong World Trade Organization is vital if we are to recover fully and rapidly from the devastation brought by the COVID-19 pandemic, and that she looked forward to working with members to shape and implement the policy response we need to get the global economy going again. She also warned that growing protectionism and nationalism has spurred on by the COVID-19 pandemic, and insisted that barriers needed to be lowered to help the world recover. It is pertinent to note that before COVID-19 hit the global economy, the World Trade Organization was weighed down by stalled trade talks between USA and China. I think this is the time for the African Union to address many issues dwarfing her growth to global prominence. The discontent and desperate yearning of the increasingly jobless and restless young generation, the insurgencies occurring from political, economic, and religious deadlocks, negative results occurring from democratic experiments like manipulation of constitutions and outcome of the election results, just like the recent shambolic election in Uganda, and lamentations of Bobi Wine, the younger presidential candidate. The military takeover in Republic of Mali, the End-SARS movement in Nigeria, the economic freedom fighters in South Africa, etc., etc. The young African movement across the continent to reclaim the political and economic space destroyed and disgraced by local colonialists and their foreign counterparts should not be undermined. How can a country of 200 million and about 87 million extremely poor be financing 14 space agencies? Maybe they want to see face to face with God. It is disheartening to note that the money to finance such elephant projects is borrowed money while the economy continues to deteriorate. Insecurity, hunger, displacements as a result of war, raping of women, infant mortality and diseases. The African Union needs policy adjustment and reforms that can tally with the 21st century global agenda. Continued dependence on crude oil, gold, bloody diamonds, and cocoa is not enough, as many of these products were sold in the black market and accounted for in NGDP index. Illegal mining and extractions and other dubious practices which do not promote the well-being of the state and its citizens. The big question many Africans ask is, how can Africa benefit from her own candidate? Who knows what Africans went through over the centuries and are still stumbling and somersaulting today? There must be a path to recovery. Investing in education, creation of jobs and needful infrastructures, sustainable demography, regional government, regional markets, one currency, respect to the rule of law, green revolution, embargo on importation of arms to conflict areas, an end to all political and religious conflict in Africa. Sounds so good in theory. Another question is, can this dream be realized? Thank you and see you next week.
Die Tätigkeit des ICAP International Center for African Perspectives dient der Sichtbarmachung von Menschen afrikanischer Herkunft. In African Perspective bitten wir daher Menschen afrikanischer Herkunft um ein kurzes Statement zu aktuellen und tagespolitischen Ereignissen. Heute haben wir die Studienabsolventin für International Management, Marise, gefragt, was sie von einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum hält.
Personally, I would argue that the use of masks according to the research available is necessary. Although we cannot tame the virus, little we can do to contribute in stopping the spread of the virus is important. I do not believe that wearing masks in public will completely remove the risk associated with the desire with the virus, but it does and can help.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Google hat sich nach mehr als einem Jahr des Streits mit französischen Nachrichtenunternehmen über das Copyright nun bereit erklärt, insgesamt 76 Millionen US-Dollar an diese zu zahlen, wenn sie Lizenzvereinbarungen mit Google unterzeichnen. Der Deal betrifft 121 nationale und lokale französische Nachrichtenunternehmen, an die jährlich 22 Millionen US-Dollar ausgezahlt werden. Zusätzlich werden 10 Millionen US-Dollar an dieselbe Nachrichtengruppe gezahlt, wenn sie sich verpflichtet, den Rechtsstreit über die Urheberrechte zu beenden. Zu den Nachrichtenunternehmen, die die Vereinbarung unterschrieben haben, zählen Le Monde, Le Figaro und Libération. Sie haben sich zudem bereit erklärt, Abonnements über Google zu verkaufen und Googles neues Produkt, das Google News Showcase, zu nutzen. Google News Showcase ermöglicht es den Herausgebern, Bezahlung für ihren Online-Content zu erhalten. Herausgeber, die das Abkommen nicht unterzeichnet haben, kritisieren es als unfair. Es sei nicht klar, unter welchen Kriterien die Unternehmen gezahlt würden, denn die Kalkulationsformel sei nicht öffentlich zugänglich. Der amerikanische Fahrdienstvermittler Uber hat in London den Rechtsstreit um den Status seiner Fahrer verloren. Der Londoner Supreme Court urteilte am 18. Februar 2021, dass Uber-Fahrer als Angestellte und nicht als unabhängige Unternehmer behandelt werden müssen. Schon in vorigen Instanzen war dieses Urteil gefallen, Uber hatte jedoch Berufung eingelegt. Ein Sprecher der Gewerkschaft GMB sagte, die Entscheidung sei ein historischer Sieg, denn als Angestellte hätten die Fahrer Anspruch auf Arbeitnehmerrechte wie Pausen, bezahlten Urlaub und Mindestlohn. Uber ist bereits seit Jahren in mehreren Ländern im Rechtsstreit über den Status seiner Fahrer. Es ist ein Grundstein des Geschäftsmodells von Uber, die Fahrer als eigenständige Unternehmer zu behandeln. So könne Uber auch wirtschaftlich agieren und man käme dem Wunsch der Fahrer nach Freiheit entgegen. Die Uber-Aktie fiel im vorbörslichen Handel in New York um mehr als 3%. Wegen Knappheit bei den Batteriezellen musste VW seine Produktion der Hybridmodelle des neuen Golf 8 einbremsen. 60% aller Golfbestellungen in Deutschland entfallen auf Hybride. Wir verfügen nicht über genügend Batteriezellen, um alle Aufträge rasch bearbeiten zu können, sagte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Der Batterienmangel ist nach Engpässen bei den Elektronikchips für die Steuerung das zweite Problem in der Produktion von Hybriden und Elektroautos bei VW. Zahlreiche Autobauer und Zulieferer mussten in jüngster Zeit einen Mangel an Elektronikchips erleben. Nach einem jahrelangen Anstieg der Nachfrage der IT-Bauteile aus der Autoindustrie kam es aufgrund der Corona-Krise zu einem Einbruch. Die Chip-Hersteller konnten das mit einer steigenden Nachfrage etwa aus der Unterhaltungselektronik wettmachen. Nunmehr sind die Autohersteller die kleineren Kunden, die warten müssen. Der Geschäftsführer des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla, Elon Musk, hat im Februar 2021 Einheiten der Kryptowährung Dogecoin gekauft und will diese seinem Sohn hinterlassen, so Musk in einem Tweet. Gleichzeitig räumte er das Risiko der Fiat-Währung ein und strich die Vorzüge von Bitcoin hervor. Tesla hat Bitcoins im Wert von 1,5 Billionen US-Dollar gekauft und sein Unternehmen akzeptiert die Kryptowährung als Zahlungsmittel. Daraufhin ist der Wert von Bitcoin auf sensationelle 48.000 US-Dollar gestiegen. In der dritten Februarwoche ist der Bitcoin gar auf 54.000 US-Dollar gestiegen, ein Allzeithoch. Allein im Februar 2021 hat der Bitcoin eine Wertsteigerung von 60% erzielt. Der Bitcoin hat eine Marktkapitalisation von 1 Trillion US-Dollar erreicht. Der Wert des Dogecoin ist von weniger als einem Cent am 26. Jänner 2021 auf beinahe 8 Cent in der zweiten Februarwoche gestiegen. Die Befürworter des Dogecoin wollen den Wert des Dogecoin auf 1 US-Dollar anheben. Musk suggeriert mit seiner Aktion, dass Kryptowährungen in zweierlei Hinsicht lohnend sind. Erstens als Investments und zweitens als zuverlässliches Zahlungsmittel, das bei wirtschaftlichen Alltagstransaktionen eine Konkurrenz zum Dollar darstellt. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat am G7-Treffen vom 19. Februar 2021 teilgenommen. Biden fokussierte auf eine globale Reaktion auf die Covid-Pandemie. Bemerkenswert sind hier die Intentionen des Präsidenten, wieder im Rahmen der World Health Organization WHO zu agieren, wie auch der COVAX-Initiative beizutreten. COVAX strebt die Produktion und Verteilung von Impfstoffen in Entwicklungsländern an. Auch die globale wirtschaftliche Erholung gehörte zu Bidens Schwerpunkten. Alle Industrienationen müssten hier wirtschaftliche Unterstützung leisten. Explizit erwähnte Biden die wirtschaftlichen Herausforderungen, die von China ausgehen, und sagte, Menschenrechtsverletzungen in China hätten ökonomische Folgen. Die Teilnahme von Joe Biden am G7-Treffen ist das erste internationale Engagement des Präsidenten. Das G7-Treffen wurde dieses Jahr virtuell abgehalten aufgrund der Corona-Pandemie. Die G7, kurz für Group of Seven, ist eine Interregierungsorganisation mit den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und dem Vereinigten Königreich als Mitgliedern. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Bei Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würdegerechtigkeit und Demokratie, geht es heute um zwei unterschiedliche afrikanische Frauen. Bei John Doe's Enthüllungen rollen wir im Black History Month den Whistleblower-Fall der Luanda Leaks auf, in dessen Zentrum die älteste Tochter des ehemaligen Präsidenten von Angola, Isabel dos Santos, steht. Cirilo Sekwe hat seine Gedanken zur neuen Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, zusammengefasst, die als erste Frau und erste afrikanische Persönlichkeit diesen Posten besetzt. In African Perspective haben wir die junge Studienabsolventin für International Management, Marise, gefragt, was sie von einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum hält. Es folgen Global Player News. Mein Name ist Machechil Bukasa. Pour que le monde avance.
In diesem Black History Month, dem Februar 2021, gehen wir bei John Doe's Enthüllungen den Wirtschaftsverbrechen der afrikanischen Milliardärin Isabel dos Santos nach, die sinnbildlich für Jahrzehnte der Kleptokratie auf dem Kontinent steht, in denen Bürgerkriege, Ressourcenraub und aufstrebende Eliten Wohlstand und Entwicklungen für die breiten Massen verhinderten. Die 2013 von Forbes zur reichsten Frau Afrikas erklärte Dos Santos, deren Vermögen in Angola und Portugal 2020 eingefroren wurde, ist in der Ausgabe 2021 des US-Magazins nichts mehr aufgeführt. Ihr werden Misswirtschaft, illegale Bereicherung und Geldwäsche in Milliardenhöhe vorgeworfen. Alles begann im Dezember 2019. Als Reporter des internationalen Konsortiums investigativer Journalisten ICIJ nach einer 8 Monate dauernden Recherche die Ergebnisse eines 715.000 Dokumente großen Leaks, den sie Luanda Leaks nannten, präsentierten. Die Luanda Leaks Akten waren dem internationalen Recherchenetzwerk vom PPLAAF, der Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika, zugespielt worden. Um die Auswertung der Daten aus über 20 Jahren weltweiter Geschäftskommunikation des Dos Santos Firmennetzwerks zu bewältigen, setzte das Journalistenkollektiv aus 20 Ländern neueste Open-Source-Technologien ein. Als zentrale Verteilerstelle spielte Datashare, die Dokumentenrechercheplattform des ICIJ zum Suchen und Filtern, eine zentrale Rolle. Für die Übersetzung der vorwiegenden portugiesischen Dokumente konnten die 120 Journalistinnen, die am Luanda Leaks mitarbeiteten, nicht auf gängige Tools zur maschinellen Übersetzung wie Google Translate oder DeepL zurückgreifen. Man entschied sich daher für eine Open-Source-Software namens Apertium. Zur Visualisierung der Daten wurde Lucurious eingesetzt und es kam die künstliche Intelligenz von Quartz AI Studio zum Einsatz, die eingegebene Fragen von Reportern beantworten kann. Das ICIJ schätzt alleine die Netzwerkkosten für die Luanda Leaks auf 13.300 US-Dollar. Hinzu kam der immense menschliche Einsatz für eine internationale Recherche diesen Ausmaßes. 120 Journalistinnen des ICIJ und 36 Medienorganisationen, darunter die New York Times, The Guardian und BBC, die Süddeutsche Zeitung, der Norddeutsche Rundfunk, auch als NDR bekannt, und der Westdeutsche Rundfunk als WDR bekannt, gingen in den 20 Ländern den Hinweisen in den geleakten Dokumenten nach und führten Dutzende Interviews. Kurz nach der Bekanntmachung der Luanda Leaks enthüllte der Anwalt und Chef der Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika, William Bourdon, dass Rui Pinto der Whistleblower war, der seiner Organisation PPLAAF die Luanda Leaks Dokumente zur Verfügung gestellt hatte. Rui Pinto ist jener Hacker hinter den 2016 veröffentlichten Football Leaks. Der Geschichtsstudent und IT-Autodidakt Pinto muss sich in Portugal wegen Cyberkriminalität gerichtlich verantworten. Der altgediente französische Menschenrechtsanwalt Bourdon, der bereits Edward Snowden, Julian Assange, Hervé Falciani aus den SwissLeaks bekannt und Antoine Deltour aus den LuxLeaks bekannt, vertreten hat, hat auch die Verteidigung für Pinto gegenüber der portugiesischen Staatsanwaltschaft wegen den Luanda Leaks übernommen. Die hunderttausende E-Mails, Verträge und Memos umfassenden Luanda Leaks zeigen, wie Isabel Dos Santos über sogenannte Insidergeschäfte ein Netzwerk von mehr als 400 Unternehmen und Subunternehmen in 41 Ländern errichtete, während Angola auf Entwicklungshilfe angewiesen war. In über zwei Jahrzehnten während der 38-jährigen Präsidentschaft ihres Vaters erhielten ihre Firmen mittels staatlicher Begünstigungen, Beratungsaufträge, Kredite, öffentliche Beaufträge und Lizenzen im Wert von Milliarden US-Dollar. Es ging um Banken, Telekommunikation, Diamanten, Medien, Einzelhandel, Zement und Bier. Dies gelang Dos Santos durch die Mitwirkung eines Stabs westlicher Berater, darunter namenhafte Wirtschaftsprüfungsfirmen, Geschäftsleute und Anwälte, die für sie Geld verschoben, Firmen gründeten, Konten prüften, Wege zur Steuervermeidung vorschlugen und bei zweifelhafter Herkunft von Geldern keine Fragen stellten. Über eine undurchsichtige Firma in Dubai namens Matters Business Solutions transferierte Dos Santos 31,2 Millionen Dollar an die Boston Consulting Group, 21,4 Millionen Dollar an PricewaterCoopers und 15,4 Millionen Dollar an McKinsey für Beratungsdienste im Jahr 2017 als Teil eines Modernisierungsprojekts von Sangol, Angolas staatlicher Ölgesellschaft. ICIJ-Berichte und unabhängige Recherchen geben an, dass Dubai neben Malta, Mauritius und Hongkong zunehmend ein Ziel für Reiche und Mächtige geworden ist, die illegalen Besitz verstecken wollen, weil das Emirat Firmen und ihre Eigentümerinnen fast vollständige Geheimhaltung bietet. José Eduardo, Präsident von Angola von 1979 bis 2017, verbringt in Dubai und London seinen Lebensabend. Die Geschichte des südwestafrikanischen Landes ist eng mit der Familie dos Santos verbunden. Wegen der günstigen Hafenlage des Landes war es über 300 Jahre eine wichtige Drehscheibe des Sklavenhandels. Nach dem Sturz des portugiesischen Kolonialregimes erlangt Angola im Jahr 1975 die Unabhängigkeit. Der erste Präsident Antonio Agostinho Neto übernimmt auch die Kontrolle über die Ölfelder. Kurz nach der Erlangung der Unabhängigkeit versinkt das Land jedoch in einen Bürgerkrieg, in dem sich die ehemaligen Freiheitskämpfer gegenüberstehen. Die Movimento Popular de Libertação de Angola, auch als MPLA bekannt, der Präsident vorsteht, wird darin von der Sowjetunion unterstützt und die oppositionelle UNITA Movimento wird militärisch von den USA unterstützt. Der Krieg dauert mit Unterbrechungen 27 Jahre lang bis 2002 und hinterlässt eine 500.000 Tote, unzählige Verletzte und geschätzte 4 Millionen Flüchtlinge. Nach dem Krebstod von Präsident Neto gelangt der Guerrillo José Eduardo dos Santos an das Präsidentenamt und beherrscht das Land zunehmend autokratisch. Erst im September 1992 erlebt Angola zum ersten Mal Wahlen. Zu einem zweifelhaften Wahlsieg der Regierungspartei MPLA kommt hinzu, dass die Einnahmen vor allem aus den angolanischen Ölrefinerien und Diamantenminen nicht in den Staatskassen landen, sondern in den Taschen einer korrupten Elite. Das Land empfängt Entwicklungsgelder, vor allem aus China, Israel und Brasilien. Angola verfügt über riesige Ölvorkommen und ist hinter Nigeria der zweitgrößte Ölexporteur Afrikas. Zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes kommt aus dem Öl, doch die Bevölkerung verharrt in bitterer Armut. 2016 überträgt José Eduardo seiner Tochter Isabel, die mit Spitzname Prinzessin genannt wird, die Kontrolle über die nationale Erdölgesellschaft Sonangol. Zwei Monate nach José Eduardos Rücktritt im Jahr 2017 entlässt jedoch der neue Präsident und ehemalige Minister der Dos Santos-Regierung, João Lourenço, Isabel dos Santos als Chefin von Sonangol und entzieht ihr den öffentlichen Auftrag für ein massives Infrastrukturprojekt in Luanda, für das 3000 Familien für den Bau von Luxushotels mittels Zwangsräumungen ihren Wohnort verlassen mussten. Ihr Nachfolger bei Sonangol, Carlos Santonino, beschuldigt sie während ihrer 18 Monate als Sonangol-Chefin von Juni 2016 bis November 2017, mehr als 130 Millionen Dollar an Berater und Verbündete Unternehmen abgezweigt zu haben. Obwohl es José Eduardo gelang, für sich und seine Kinder Immunität für alle Verbrechen außer Bestechung und Verrat durch eine Verfassungsreform zu erwirken, wurden Isabel dos Santos, aber auch Geschwister von ihr, in Angola angeklagt. Angolanische Staatsanwälte beschuldigen Isabel dos Santos der Geldwäsche, des schädlichen Managements und der Fälschung von Dokumenten während ihrer Anstellung bei der staatlichen Ölgesellschaft Sonangol. Im Mittelpunkt dieser Anklage stehen Zahlungen von mindestens 38 Millionen Dollar an eine Beratungsfirma in Dubai, die offiziell einer Freundin und Geschäftspartnerin gehört, die am selben Tag getätigt wurden, an dem sie von ihrem Posten als Sonangol-Chefin entlassen wurde. Auch in westlichen Ländern sieht sich Dos Santos Anklagen zum Teil durch Ansuchen der angolanischen Regierung konfrontiert, vor allem wegen Geldwäsche, weil Milliarden US-Dollar aus Insidergeschäften in wertvolle Vermögenswerte in westlichen Ländern verwandelt wurden. Dazu gehören Anteile an Banken, Kabel-TV-Anbietern, einem Luxusjuweliergeschäft und Energieunternehmen zusammen mit teuren Häusern in London, Lissabon und Dubai und einer Multimillionen-Dollar-Yacht. Dos Santos besteht darauf, dass sie nichts falsch gemacht hat und beschuldigt, Lourenço eine politische Hexenjagd gegen sie zu führen. Sie beteuert, eine private Geschäftsfrau zu sein, die 20 Jahre damit verbracht hat, erfolgreiche Unternehmen von Grund auf aufzubauen. Dabei habe sie über 20.000 Arbeitsplätze geschaffen und enorme Steuereinnahmen für Angola generiert. Die Anschuldigungen gegen sie seien ohne Substanz und basieren auf gefälschten Beweisen und einer Reihe von gefälschten E-Mails. Isabel wurde in Aserbaidschan, damals noch Teil der Sowjetrepublik, geboren, wo ihre Eltern studierten. Sie wuchs bei ihrer Mutter Tatjana Kukanova in London auf, wo sie auch studierte. Mit 24 Jahren stieg sie ins Geschäftsleben ein Als international geschätzte Geschäftsfrau war Isabel dos Santos Gastrednerin auf Kongressen und Elite-Universitäten, wo sie stets beteuerte, ihr Vermögen durch ihre harte Arbeit, ihren Geschäftssinn, Mut und Unternehmergeist erwirtschaftet zu haben. Isabel dos Santos war mit 40 Jahren die erste Milliardärin Afrikas. Nun ist der Stern von Isabel dos Santos gesunken. Von ihrem geschätzten Vermögen über 2 Milliarden US-Dollar verlangt die angolanische Regierung über 1 Milliarde. In 3 Ländern wird gegen sie strafrechtlich ermittelt. Der Zugang zu Vermögenswerten im Wert von 100 Millionen Dollar wird ihr verwehrt. Investitionen in Unternehmen wurden im Rahmen von Gerichtsverfahren beschlagnahmt. Ein enger Mitarbeiter und Bankier beging Selbstmord und ihr Ehemann Sidinka Dokolo, ein kongolesischer Geschäftsmann und Kunstsammler, der in die korrupten Machenschaften verwickelt war, die durch die Berichterstattung des ICIJ aufgedeckt wurden, kam bei einem Tauchunfall in Dubai im vergangenen Oktober 2020 ums Leben. LuandaLeaks wirft Licht auf ein kaputtes internationales Finanzregulierungssystem. Transparency International stuft Angola als eines der korruptesten Länder der Welt an. Auf dem Entwicklungsindex der UNO liegt das Land auf Platz 149 von 189 und ist somit eines der ärmsten der Welt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 60 Jahren. Etwa 5% der Kleinkinder sterben vor ihrem ersten Geburtstag. Alle Expertinnen beteuern, die LuandaLeaks haben Beispielcharakter, wie Reiche in Komplizenschaft mit westlichen Helfern illegalen Reichtum verschieben und verstecken. Sie erläutern, wie öffentliche Korruption Volkswirtschaften und Rechtsstaatlichkeit unterwandert und Geld umleitet, das für Krankenhäuser, Schulen und Straßen ausgegeben werden könnte. Auf der Webseite des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten www.icij.org kann man Einsicht in die LuandaLeaks-Dokumente nehmen.
Welcome to the program. Time to stand up for distinguished ladies. Those who believed that the family is the microcosm of the larger society can also bear with me that distinguished women can do wonders at the global stage with few examples which I gave on my previous broadcast. This time around, the World Trade Organization, WTO. The World Trade Organization, which was founded in the year 1995, has been an exclusive men's affair since then till now. Helping in facilitating businesses for the world's richest countries who sometimes abide and sometimes are aversive to the rules of the game. The inequalities in the system affect poor and developing countries in the most negative ways, more than advanced and industrialized nations. Trade agreements are sometimes violated by partners. Unfair practices resulting from trade war, currency manipulations, copyright ownership, theft of technology, black markets, etc., etc. These are some of the problems which the World Trade Organization is going through until the COVID-19 pandemic added salt to the injury. The stage is now set to be occupied by a woman, and here she comes, Dr. Nkosi Okonjo-Iweala. This is not a new name in the international financial transaction circle. 2 times she was Nigerian finance minister, the managing director of the World Bank, and she held many more positions. Her world of knowledge in global economics and international diplomacy is a plus to earn her the job that sees her as the first woman nominated Director General of the World Trade Organization. She beat 8 best world contenders from 4 continents to clinch the position, of which ex-President Donald Trump of the United States of America favored her opponent, the South Korean Trade Minister Yoo Myung-hae, who later resigned from her candidacy. In her address, after being confirmed as the new Director General of World Trade Organization, she said that a strong World Trade Organization is vital if we are to recover fully and rapidly from the devastation brought by the COVID-19 pandemic, and that she looked forward to working with members to shape and implement the policy response we need to get the global economy going again. She also warned that growing protectionism and nationalism has spurred on by the COVID-19 pandemic, and insisted that barriers needed to be lowered to help the world recover. It is pertinent to note that before COVID-19 hit the global economy, the World Trade Organization was weighed down by stalled trade talks between USA and China. I think this is the time for the African Union to address many issues dwarfing her growth to global prominence. The discontent and desperate yearning of the increasingly jobless and restless young generation, the insurgencies occurring from political, economic, and religious deadlocks, negative results occurring from democratic experiments like manipulation of constitutions and outcome of the election results, just like the recent shambolic election in Uganda, and lamentations of Bobi Wine, the younger presidential candidate, the military takeover in Republic of Mali, the End-SARS movement in Nigeria, the economic freedom fighters in South Africa, etc., etc., the young African movement across the continent to reclaim the political and economic space destroyed and disgraced by local colonialists and their foreign counterparts should not be undermined. How can a country of 200 million and about 87 million extremely poor be financing 14 space agencies? Maybe they want to see face to face with God. It is disheartening to note that the money to finance such elephant projects is borrowed money while the economy continues to deteriorate. Insecurity, hunger, displacements as a result of war, raping of women, infant mortality and diseases. The African Union needs policy adjustment and reforms that can tally with the 21st century global agenda. Continued dependence on crude oil, gold, bloody diamonds, and cocoa is not enough, as many of these products were sold in the black market and accounted for in NGDP index. Illegal mining and extractions and other dubious practices which do not promote the well-being of the state and its citizens. The big question many Africans ask is, how can Africa benefit from her own candidate? Who knows what Africans went through over the centuries and are still stumbling and somersaulting today? There must be a path to recovery. Investing in education, creation of jobs and needful infrastructures, sustainable demography, regional government, regional market, one currency, respect to the rule of law, green revolution, embargo on importation of arms to conflict areas, an end to all political and religious conflict in Africa. Sounds so good in theory. Another question is, can this dream be realized? Thank you and see you next week.